Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio Dietmaringel. Luxus verkauft sich und die Geschäfte des Luxuswarenhauses KaDeWe im Berliner Westen laufen auch. Trotzdem, das Haus gehört zu einer Unternehmensgruppe des Signa-Konzerns um den österreichischen Investor René Benko und dieser Konzern zerfällt gerade. Was also tun angesichts des Insolvenzantrags, den die KaDeWe-Gruppe gestellt hat? Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey glaubt an die Zukunft des Kaufhauses, hat sie nach der Senatssitzung an diesem Dienstag gesagt. Landespolitikreporter Christoph Reinhardt dazu.
Auch nach dem Insolvenzantrag der KaDeWe-Gruppe ist der Senat zuversichtlich, dass eine gute Lösung für das Berliner Warenhaus und die Belegschaft gefunden wird. Das ist die zentrale Botschaft der Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey am Tag danach.
Und so bitter diese Nachricht ist und so schwierig auch die Gesamtsituation, wir betrachten diesen Insolvenzantrag schon als eine Chance für das Unternehmen, weil es die Chance ist, aus diesen Knebelmietverträgen auch rauszukommen.
Um mehr als 37% seit 2019 seien die Mieten gestiegen, beklagt Giffey und spricht von einer unglaublichen Belastung für das KaDeWe. Zwischen die Position der Geschäftsführung und der Berliner Wirtschaftssenatorin passt kein Blatt Papier.
Wir hatten im letzten Jahr ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsjahr, das mit Umsätzen in Höhe von über 700 Millionen abgeschlossen hat. Ein exzellentes Weihnachtsgeschäft und diese zuletzt gut Umsätze haben eigentlich gezeigt, dass das KaDeWe absolut eine zukunftsfähige Geschäftstätigkeit auch verzeichnet.
Sie freue sich über Signale der thailändischen Central Group, berichtet Giffey, ihre Mehrheitsbeteiligung an der KaDeWe-Gruppe noch aufzustocken. Der Senat werde alles tun, was in seiner Macht stehe, um das KaDeWe zu sichern, sagt auch CDU-Finanzsenator Stefan Evers. Sorgen, dass die insolvente Kaufhausgruppe jetzt Verpflichtungen aus Corona-Zeiten auf den Steuerzahler abwälzen könnte, hat er nicht wirklich. Zur genauen Höhe der 2020 gewährten Bürgschaft will er keine Angaben machen, um die Geschäftsgeheimnisse der Signa-Gruppe zu schützen. Gemeinsam mit dem Bund trage Berlin zwar ein gewisses Bürgschaftsrisiko, aber
was das angeht, wäre ich jetzt auch einmal entspannt. Ich rechne nicht damit, dass wir hier ein reales Ausfallrisiko haben.
Der Beitrag des Senats zum Erhalt des KaDeWe im jetzigen Insolvenzverfahren werde vor allem politisch sein, sagt der Finanzsenator. Und die Wirtschaftssenatorin macht deutlich, was damit gemeint ist. Die thailändische Eigentümerfamilie des KaDeWe-Mehrheitsgesellschafters sei Ende des vergangenen Jahres bei ihr in der Wirtschaftsverwaltung gewesen und habe deutlich gemacht, wie wichtig ein starkes Bekenntnis der Stadt zum KaDeWe sei. In der Tat sei der Senat überzeugt, dass Warenhäuser wichtige Ankerpunkte der Geschäftsstraßen sein müssten und dass das KaDeWe als Flaggschiff und Warenhaus-Ikone Berlins erhalten bleibe.
Christoph Reinhardt aus der RBB 24 Landespolitik über den Berliner Senat, der den Insolvenzantrag des KaDeWes als Chance betrachtet. Die Autofahrer in Berlin sind unzufrieden mit der Situation auf den Straßen. Das hat gerade eine Umfrage des Automobilclubs ADAC ergeben. Viele ärgern sich demnach über Baustellen, Parkplätze und Parkgebühren. Passenderweise hat heute auch der Verein Changing Cities seine Bilanz vorgelegt. Da geht es dann aber eher um Klimaschutz, Verkehrswende und vor allem Radverkehr. Und auch diese Bilanz fällt ziemlich miserabel aus. RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
Ranghild Sörensen ist Radfahrerin aus Leidenschaft und gehört zu den Aktivistinnen, die sich für mehr und sichere Radwege einsetzen. Einiges ist mit grünen Markierungen, Pollern und umgebauten Kreuzungen auch schon passiert, aber für 2023 kommt Sörensen zu einem ernüchternden Ergebnis.
Wenn man das auf einer größeren Ebene hebt, kann man in kurz sagen, die Verkehrswende wurde abgewürgt.
Die Verkehrswende, abgewürgt, das Mobilitätsgesetz geschreinert, eine Anspielung auf den Nachnamen von CDU-Verkehrssenatorin Manja Schreiner. Das Versprechen, mehr Radwege als in den Vorjahren zu bauen, eine Lüge. Changing Cities geht mit dem Senat hart ins Gericht. 22,3 Kilometer Radweg seien 2023 fertiggestellt worden. Das ist ein Drittel dessen, was laut Radwegeplanung hätte geschafft werden müssen. Verkehrssenatorin Schreiner sieht darin aber kein Problem.
Wir haben 3 Kilometer weniger als im Vorjahr hergestellt, haben aber dafür wesentlich mehr im Bau und deswegen sind wir am Ende schneller vorangekommen. Aber wenn es nur um diese 3 Kilometer geht, dann stimmt das, die sind weniger hergestellt.
Die Radaktivisten alarmiert aber nicht nur, dass weniger Strecke gemacht wurde, auch wie künftig gebaut werden soll, entferne sich immer mehr von den Standards des Mobilitätsgesetzes, sagt Jens Steckel von Changing Cities.
Wir erkennen anhand noch weiterer Umplanungen in den verkehrsrechtlichen Anordnungen, dass die Radverkehrsanlagen zunehmend zu schmal, ungeschützt und unsicher geplant werden. Die Gefahr, dass alte und schmale und unsichere vorhandene Hochbordradwege die meist schlechte Sichtbeziehungen aufweisen, dann auch noch nur instand gesetzt werden, ist auch groß.
Ein Beispiel dafür die Grunewaldstraße in Tempelhof-Schöneberg. Dort wurde das fertige Konzept vergangenes Jahr von der Verkehrssenatorin zunächst gestoppt und dann umgearbeitet. Die Radstreifen sind jetzt schmaler, dafür gibt es 51 Parkplätze. Schreiner spricht von notwendiger Priorisierung und stellt ganz offen auch die großen Ausbauziele für den Berliner Radverkehr in Frage.
Man muss sich ehrlich machen in der Planung, in den Haushaltsmitteln. Wie viel kann man schaffen angesichts von Personalressourcen, Planungskapazitäten, Ressourcen bei den Baufirmen? Und das ist einfach so, dass man diese Ziele nicht erreichen kann.
Die Aktivisten von Changing Cities pochen dagegen auf die Vorgaben des Mobilitätsgesetzes und der Radwegeplanung. Bis 2030 sollen eigentlich knapp 2700 Kilometer Radnetz neu gebaut werden. Bislang ist davon nur ein verschwindend kleiner Bruchteil fertig.
Informationen von rbb-Landespolitik-Reporter Jan Menzel. Ein Rücktritt von einem Ausschussvorsitz im Brandenburger Landtag und das war's. Einigen Abgeordneten ist das zu wenig. Nach der Hassattacke gegen Regierungsmitglieder, die der Vizechef der CDU-Fraktion Frank Bommert auf WhatsApp gepostet hatte. Vor allem Vertreter der Koalitionsparteien fordern weitere Konsequenzen, hat unser landespolitischer Reporter Nico Hecht erfahren.
Rücktritt vom Vorsitz des Wirtschaftsausschusses im Landtag. Deutlich zu wenig Konsequenz für angedeutete Todeswünsche in einem WhatsApp-Post, sagt Daniel Keller, Vorsitzender des größeren Regierungskoalitionspartners SPD. Denn Bommert hätte damit gleich mehrfach schockiert.
Zum einen ist das ein persönlicher Angriff, der weit weg von der demokratischen Grundordnung ist. Und auf der anderen Seite sorgt es für die Verrohung der Politik, die wir hier erleben in der Kommunikation. Und das geht nicht.
Sinngemäß hatte Bommert geschrieben, der liebe Gott hätte jetzt seine Lieblingssängerin und Fußballspieler zu sich geholt. Seine Lieblingspolitiker wären übrigens die Außen- und Wirtschaftsminister Baerbock und Habeck sowie Kanzler Scholz. Auf Nachfragen, selbst aus der eigenen Partei, erklärte Bommert zuerst, jemand anderes hätte das gepostet, um die Lüge dann doch zurückzunehmen und vom Ausschussvorsitz zurückzutreten. Deswegen, so Keller weiter, könne doch auch der CDU-Landesvorsitzende Jan Redmann mit der bisher schwachen Konsequenz kaum zufrieden sein.
Es stellt sich doch auch die Frage, warum er auch womöglich den Fraktionsvorsitzenden und Parteivorsitzenden hier angelogen hat, indem er behauptet hat, dass er nicht selber Verfasser dieser Nachricht war. Erst das musste aufgedeckt werden von einer Zeitung bzw. glaube ich auch vom RBB. Diese Art des Umgangs mit dieser Sache lässt uns nicht daran glauben, dass er sich wirklich auch inhaltlich davon distanziert. Das muss Konsequenzen haben.
Auch der kleinere Regierungspartner Bündnis 90 Die Grünen sehen das so. Für Bommert könne es nur der erste Schritt sein, vom Wirtschaftsausschussvorsitz zurückzutreten. Mehr könne natürlich nur die CDU entscheiden, aber so sehe er das, sagt Bündnis 90 Die Grünen Fraktionsvorsitzender Benjamin Raschke.
Es war richtig und es war wichtig, dass Frank Bommert selber Konsequenzen gezogen hat und den Wirtschaftsausschussvorsitz zurückgegeben hat, weil er davon mehreren Parteien und Fraktionen hätte getragen werden müssen und diesen Rückhalt zu Recht nicht mehr verspürt hat.
Der Nachrichtenagentur dpa hatte Raschke heute Morgen noch gesagt, er sehe nicht, dass die CDU hier schon angemessene Konsequenzen gezogen hätte und wies darauf hin, dass Bommert auch noch Vizefraktionsvorsitzender und stellvertretender Landesvorsitzender der Brandenburger CDU ist. In einer Pressekonferenz am Mittag klang er so klar dann allerdings nicht mehr.
Und für uns ist klar, jemand, der offen lügt und der anderen Menschen den Tod wünscht, sollte nicht Vertreter einer Partei sein und das in die Öffentlichkeit tragen. Dennoch ist es eine Entscheidung, die die CDU für sich fällen muss.
Das aber wird ohne den CDU-Landesvorsitzenden Redmann wohl kaum passieren. Und der befindet sich gerade weit weg im Ausland.
Aus Potsdam Informationen von unserem landespolitischen Reporter Nico Hecht. Tote, umgestürzte oder kahle Bäume, von denen die komplette Rinde abgefallen ist. Wer an diesen schönen Wintertagen einen Waldspaziergang macht, wird sich möglicherweise erschrecken. Viele Schädlinge haben nämlich vor allem bei der Kiefer zugeschlagen und das besonders im Süden Brandenburgs. Damit sie sich nicht noch weiter ausbreiten, muss schnell etwas passieren. RBB-Reporterin Iris Wussmann war im Wald unterwegs.
Wenn die Cottbuser Revierförsterin Christine Buchholz durch den Wald geht, muss sie nicht lange nach Kandidaten suchen, die von Schädlingen gekillt wurden. Die Zeichen sind eindeutig. Eine lichte Krone, nackte Stämme, Fraßgänge.
Wir haben hier unterschiedliche Schadinsekten. Zum einen kann man hier oben den Kiefernfrachtkäfer erkennen, aber auch Kiefern-Borkenkäfer hier an diesem Sterngang zu erkennen. Also solche Waldbilder, wie man hier sieht, sind leider im Raum Cottbus keine Seltenheit. Es ist schon sehr auffällig.
Die Schadinsekten haben bei den Kiefern Kiefern leichtes Spiel, so die Försterin, weil die Bestände nicht gut gepflegt sind, vor allem aber durch die trockenen Jahre geschwächt worden.
Dadurch haben die keine Kraft, sich gegen die Insekten, gegen die Schädlinge zu wehren.
Ein Problem, das den Süden Brandenburgs besonders trifft, so Michael Kopka, der beim Landesbetrieb Forst für Wald und Forstschutz verantwortlich ist.
Die Kiefer wächst am meisten im Süden. Also wenn man das vielleicht mal vergleicht, im Norden war auf 62% der Waldfläche und im Süden auf 77% der Waldfläche. Zum Glück mit abnehmender Tendenz aufgrund von Waldumbaumaßnahmen.
Was also tun? Weiter den Wald umbauen, andere Baumarten pflanzen und die befallenen Bäume möglichst schnell aus den Beständen holen. Da schleift es gerade, so Christine Buchholz, weil Privatwaldbesitzer sich nicht ausreichend kümmern, manchmal überfordert sind oder nicht wissen, dass sie Hilfe bekommen können.
Im Prinzip müssen die Waldbesitzer nur entsprechende Unternehmer engagieren, die sich darum kümmern, dass die Bäume abgeholzt werden und abgefahren. Das Spannende daran ist, dass der Waldbesitzer sogar noch Geld dafür kriegt in den meisten Fällen.
Bis es warm wird, muss das Holz raus sein, denn dann fangen die Schädlinge an zu fliegen und stürzen sich auf neue Todeskandidaten.
Der Bericht aus dem Wald von rbb-Reporterin Iris Wussmann aus Cottbus. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
rbb 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.